Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 85, 86 und 87 der sechsten Sure, der Sure An'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Kullum minash salihin. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen von einigen der früheren Propheten die Rede ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und wir leiteten Zacharias und Johannes und Jesus und Elias, sie alle gehörten zu den Rechtschaffenen. Und wir leiteten Ismael und Jassa und Jonas und Lot, sie alle zeichneten wir aus unter den Völkern. Ebenso manche ihrer Väter, Kinder und Brüder, wir erwählten sie und führten sie auf den richtigen Weg.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 1. September 2022, gleicht dem 10. Schahriwar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister: Iran will stärkere Garantien von den USA, um Atomabkommen wiederzubeleben. Revolutionsgarten: Iran bereit, auf Bedrohungen auf allen Ebenen zu reagieren. Palästinensische Gefangene beendet Hungerstreik nach Freilassungsabkommen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister: Iran will stärkere Garantien von den USA, um Atomabkommen wiederzubeleben. Iran gab an, es überprüfe die Reaktion der USA auf den Vorschlagsentwurf der Europäischen Union, der darauf abzielt, das Atomabkommen von 2015 wiederzubeleben, betonte jedoch die Bedeutung stärkerer Garantien von amerikanischer Seite, um das Abkommen abzuschließen. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian machte die Bemerkungen am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov in Moskau nach ihren Gesprächen auf Delegationsebene. »Wir haben den letzten Text der amerikanischen Seite erhalten und meine Kollegen untersuchen die Antwort präzise mit der erforderlichen Strenge und Geschwindigkeit«, bemerkte er. Der führende iranische Diplomat betonte, dass Teheran in Bezug auf die Frage der Garantie einen stärkeren Text und stärkere Garantien brauche, um die seit April letzten Jahres laufenden Verhandlungen zur Wiederbelebung des Abkommens und zur Aufhebung der lähmenden Sanktionen gegen Iran abzuschließen. Unser Ziel ist der Abschluss eines guten, starken und dauerhaften Abkommens, betonte er und forderte die Gegenseite auf, Realismus und Pragmatismus zu zeigen. Der iranische Außenminister kritisierte ferner die UN-Atombehörde und forderte sie auf, an ihrer technischen Pflicht festzuhalten und das politische Verhalten gegenüber Iran einzustellen. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA hat Iran mangelnde Zusammenarbeit vorgeworfen, eine Anschuldigung, die Teheran vehement als unbegründet zurückweist. Iran hat die Agentur mehrfach an ihre technischen Pflichten erinnert und sie davor gewarnt, unter dem Einfluss des israelischen Regimes zu operieren. Am Dienstag bezeichnete der Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation AEOI die Forderungen der IAEA als übertrieben und sagte, sie seien aufgrund der Sanktionen nicht umsetzbar. Amir Abdollahian sagte ferner, er habe eine Botschaft im Namen eines der europäischen Führer für Russland in Bezug auf die Ukraine-Frage übermittelt. Es wurden einige Ideen für den Abschluss des Ukraine-Krieges vorgebracht. Wir haben mit dem russischen Außenminister auch über humanitäre Fragen gesprochen, sagte er. Revolutionsgarten: Iran bereit, auf Bedrohungen auf allen Ebenen zu reagieren. Der Oberbefehlshaber der iranischen Revolutionsgarden, IRGC, hat die Errungenschaften der Verteidigungsindustrie trotz alledem landauferlegten Beschränkungen gelobt und erklärt, die Streitkräfte seien heute bereit, auf alle feindlichen Bedrohungen auf allen Ebenen zu reagieren. Generalmajor Hossein Salami machte die Bemerkungen am Donnerstag während eines Besuchs einer Ausstellung über die Errungenschaften der iranischen Verteidigungsindustrie in den Bereichen elektronische Kriegsführung, Luftverteidigung, Drohnen und Marschflugkörper. Er sagte, die iranische Verteidigungsindustrie habe es geschafft, große Fortschritte in Übereinstimmung mit zwei Realitäten zu machen. Globale technologische Fortschritte und Bemühungen, die Feinde im Verteidigungssektor machtlos zu machen. Es sei für Iran zwingend erforderlich, seine militärische Ausrüstung und Verteidigungssysteme zu fördern und den Abstand zu den fortgeschrittenen Ländern angesichts wachsender Fähigkeiten und des schnellen technologischen Fortschritts auf globaler Ebene zu verringern, fügte der IRGC-Kommandeur hinzu. Die Streitkräfte haben glücklicherweise entscheidende Erfolge in verschiedenen Verteidigungsbereichen erzielt, einschließlich der Elektronik als fortschrittlichem und wichtigem Bereich der Technologie, sagte Salami. Er stellte fest, dass Iran eine Vielzahl von Produkten in verschiedenen Bereichen der Verteidigung entwickelt hat, indem er sich trotz aller Beschränkungen, Sanktionen und Sabotageakte ausländischer Mächte gegen das Land auf seine eigenen jungen Kräfte verlässt. Salami fügte hinzu, dass einige Spitzenmächte der Welt Militär- und Verteidigungsausrüstung aus Iran gekauft haben und diese nun verwenden. Iranische Amtsträger haben wiederholt betont, dass das Land niemals aufhören wird, an der Stärkung seiner militärischen Fähigkeiten für Verteidigungszwecke zu arbeiten. Palästinensische Gefangene beendet Hungerstreik nach Freilassungsabkommen. Der palästinensische Gefangene Khalil Awouda hat seinen 172-tägigen Hungerstreik beendet, nachdem das israelische Regime Berichten zufolge seine Freilassung im Oktober zugestimmt hat. Awouda beendete die Protestaktion am Mittwoch mit einer Tasse Tee, berichteten palästinensische Nachrichtenagenturen. Von seinem Krankenhausbett aus sagte der 40-Jährige, er werde im Krankenhaus bleiben, bis er wieder laufen könne. Der Vater von vier Mädchen trat kurz nach seiner Festnahme im Dezember vergangenen Jahres aus Protest gegen seine sogenannte Verwaltungshaft in den Hungerstreik. Gemäß der Politik, die seit Jahrzehnten vom Besatzungsregime praktiziert wird, werden palästinensische Gefangene für lange, verlängerbare Zeiträume festgehalten, ohne angeklagt, vor Gericht gestellt oder verurteilt zu werden. Awouda trat zunächst in einen 111-tägigen Hungerstreik, den er angesichts eines israelischen Freilassungsversprechens aussetzte. Er nahm die Protestaktion wieder auf, als die Gefängnisbeamten des Regimes ihr Versprechen, ihn freizulassen, nicht einhielten. Letzten Monat warnte sein Anwalt Ahlam Haddad, dass der Gefangene aufgrund seines sich verschlechternden Zustands, der dazu führte, dass er etwa 45 Kilogramm verlor, jeden Moment sterben könnte. Zuvor hatte Awoudas Frau die internationale Gemeinschaft gebeten, Druck auf Tel Aviv auszuüben, um die sofortige Freilassung ihres Mannes zu verlangen. Die Europäische Union sagte, sie sei schockiert, Bilder von Awoudas gebrechlichem Körper zu sehen und forderte seine Freilassung. Wenn er nicht sofort angeklagt wird, muss er freigelassen werden, sagte die EU-Delegation in Palästina in einem auf ihrer Twitter-Seite veröffentlichten Beitrag. International mehrten sich die Forderungen nach der Freilassung des 40-jährigen Awouda, nachdem seine Frau am Sonntag, einen Tag nachdem sie sein Krankenzimmer besucht hatte, Bilder seines extrem abgemagerten Körpers geteilt hatte. Jüdische Google-Angestellte kündigt wegen zum Schweigenbringen palästinensischer Kollegen. Eine Google-Mitarbeiterin, die den Milliardenvertrag des Unternehmens mit dem israelischen Militär lautstark kritisiert hatte, plant, ihren Job zu kündigen und beschuldigt den Technologieriesen, an Mitarbeitern Vergeltung zu üben, die sich für Palästina aussprechen. Ariel Corin, eine Marketingmanagerin für die Bildungsprodukte von Google, veröffentlichte auf der amerikanischen Online-Publishing-Plattform Medium ein Memo an Kollegen, in dem sie ihren Plan zur Kündigung bekannt gab. Aufgrund von Vergeltungsmaßnahmen, einem feindlichen Umfeld und illegalen Handlungen des Unternehmens kann ich nicht weiter bei Google arbeiten und habe keine andere Wahl, als das Unternehmen Ende dieser Woche zu verlassen, sagte sie in ihrem Brief. Anstatt auf Mitarbeiter zu hören, die wollen, dass Google seinen ethischen Grundsätzen gerecht wird, verfolgt Google aggressiv militärische Verträge und entzieht seinen Mitarbeitern die Stimme durch ein Muster von Schweigen und Vergeltungsmaßnahmen gegenüber mir und vielen anderen. Corin, die selbst Jüdin ist, verbrachte mehr als ein Jahr damit, gegen das Projekt Nimbus vorzugehen, eine 1,2 Milliarden Dollar Vereinbarung für Google und Amazon, um das israelische Militär mit Cloud- und Computerdiensten zu versorgen. In einem am Dienstag veröffentlichten Online-Brief beschwerte sich Curran auch über das, was sie als Googles schlechtem Umgang mit pro-palästinensischen Mitarbeitern innerhalb des Unternehmens bezeichnete. Sie sagte, Google tue dies, um seine Geschäftsinteressen gegenüber dem israelischen Regime und Militär zu schützen. Google bringt systematisch palästinensische, jüdische, arabische und muslimische Stimmen zum Schweigen, die über Googles Komplizenschaft bei Verletzungen der palästinensischen Menschenrechte bis hin zu formellen Vergeltungsmaßnahmen gegen Arbeiter und der Schaffung eines Klimas der Angst besorgt sind, schrieb Curran. In ihrem Schreiben wies Curran auf eine interne Gruppe namens Duglers hin, die alle jüdischen Arbeiter bei Google vertreten soll. Stattdessen sagte sie, werde es verwendet, um Arbeiter wie sie anzugreifen, die die Palästinenser unterstützen. China kritisiert die reichen USA, weil sie das arme Syrien illegal besetzen und seine Ressourcen plündern. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums hat die illegale Präsenz von US-Streitkräften in Syrien angeprangert und erklärt, Washingtons fortgesetzte Plünderung der Energie- und Bodenschätze des vom Krieg heimgesuchten Landes habe das Leiden der syrischen Bevölkerung nur noch verschlimmert. Es ist entsetzlich, das schiere Ausmaß der US-Plünderungen in Syrien zu sehen, die im Gange sind, während das Land versucht, aus einer Krise herauszukommen, die sich seit über einem Jahrzehnt hinzieht. Und ebenfalls einer schweren humanitären Krise, mit der seine Bevölkerung konfrontiert ist, sagte Zhao Lijian bei einer regulären Pressekonferenz am Dienstag in Peking. Es gibt keine größere Ungerechtigkeit, als dass das reichste Land der Welt eines der ärmsten ausraubt, fügte er hinzu. Der Sprecher betonte, dass die US-Luftangriffe in ganz Syrien zu einer hohen Zahl ziviler Opfer und unermesslichen wirtschaftlichen Verlusten geführt und mehr als 12 Millionen Menschen vertrieben hätten. Erst letzte Woche startete das US-Militär eine weitere Runde von Luftangriffen in Ostsyrien in einer Reihe von Verletzungen der Souveränität und territorialen Integrität Syriens, bemerkte Zhao und bezog sich dabei auf den Angriff vom 26. August in der Provinz Deir ez-Zor. Der Sprecher verurteilte zudem die harten US-Wirtschaftssanktionen gegen Syrien und argumentierte, dass die Verbote die syrische Nation von den Grundbedürfnissen des Lebens abgeschnitten und die wirtschaftliche Entwicklung und den Wiederaufbau des Landes ernsthaft behindert hätten. US-Truppen kontrollieren Syriens Öl, Erdgas und andere natürliche Ressourcen. Sie besetzen weiterhin Syriens wichtigste Ölfelder und haben mehr als 80% der Ölprodukte des Landes geplündert. Sie haben Syriens Getreidevorräte geschmuggelt und verbrannt und die humanitäre Krise dort verschärft, betonte Zhao. Die USA sollten gründlich über ihre Kriegsverbrechen nachdenken, ihre illegale militärische Präsenz und Operationen in Syrien einstellen, einseitige Sanktionen gegen Syrien aufheben und aufhören, Öl und Getreide aus Syrien zu stehlen. Die USA müssen dem syrischen Volk die Freiheit, den Reichtum und die Würde zurückgeben, die ihnen rechtmäßig zustehen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 28 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 26 Grad, Mashhad 23 Grad, Isfahan 25 Grad, Shiraz 26 Grad und Bandarabas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Wir haben bereits eine Reihe von iranischen Berühmtheiten der islamischen Zivilisationsära vorgestellt. Es waren Lyriker und Dichter darunter. Heute stellen wir Ihnen eine Persönlichkeit vor, die dem Sufismus angehörte. Der islamisch-iranische Sufismus liefert zweifelsohne das reichste literarisch-kulturelle Erbe Irans und findet heute noch seine Freunde in einer Welt, die der Spiritualität entbehrt. Bekannte Sufis Irans haben entschieden zu dieser islamischen Mystikbewegung beigetragen. Denn denkt man sich einige iranische Persönlichkeiten der Mystik weg, bleiben nicht mehr viele namhafte Vertreter dieser spirituell orientierten Bewegung übrig. In dem geografischen Region des Iraks gab es die iranischstämmigen Sufis Hallaj, Shibli und Junaid und in dem geografischen Teil Groß-Khorasan im Nordosten Irans Persönlichkeiten des Sufismus wie Bayazid, Kharagani und Abu Said Abul-Khair. Wollten wir außerdem die großen literarischen Werke des Sufismus und der Mystik aus der iranischen Literatur auf Neupersisch Farsi wegdenken, dann würde unser Literaturschatz sehr schmal werden, denn er verdankt diesen Werken in etwa seinen großen Umfang und seine Stärke. Abu Said Abul-Khair ist ein bekannter Mystiker und zugleich Hadith-Kenner des 4. und 5. Jahrhunderts nach der Hijra gewesen. Er lebte in Groß-Khorasan. Geboren wurde er 357 nach der Hijra und dem Mondkalender und 967 nach Christus in der Ortschaft Maihana, welche damals innerhalb der Grenzen Irans lag. Und dort verstarb er auch im Alter von 81, 440 nach der Hijra, 1048 nach christlicher Zeitrechnung. Groß-Khorasan wurde von den Ghaznaviden verwaltet, einer türkischstämmigen Dynastie mit Sitz in Ghazni. Ihr Imperium reichte vom Westen Irans bis nach Ostindien hin. Gegen Lebensende erlebte Abu Said Abul-Khair jedoch einen Machtwechsel. Khorasan gelangte in die Hände von türkischstämmigen Nomaden. Sie waren unter Anführung der Seldschuken aus Zentralasien vorgedrungen. Der Vater von Abu Said handelte mit Heilkräutern. Er beschäftigte sich auch mit Mystik, hatte einige Befolger und rief zu Versammlungen zusammen, an denen Abu Said schon als Kind und Heranwachsender teilnahm. So schloss er durch seinen Vater und durch Freunde schon bald mit der Mystik und dem mystischen Pfad Bekanntschaft. Abu Said studierte als erstes in seinem Heimatort Maihana, der damals von Bedeutung war, Literatur- und Theologiewissenschaften und wurde mit der arabischsprachigen Literatur vertraut. In Sarachs erwarb er Kenntnisse in islamischen Rechtswissenschaften, Fiqh und der Koranauslegung, Tafsir, sowie der Überlieferung, Hadith. Noch sehr jung war er ein Schüler namhafter Lehrmeister der Gnosis, Irfan, wie der Mystiker Abul-Hasan Kharagani und Abul-Qasim Bashar Yassin. Er erreichte einen hohen Wissensstand in den Theologiewissenschaften. Abu Said Abul-Khair fühlte sich vom Wesen her und durch die häusliche Erziehung und die spirituellen Lehren seiner Meister schon als Kind und Heranwachsender stark zur Gnosis hingezogen, und zwar so sehr, dass er schließlich seine anderen Studien alle abbrach und ein asketisches Leben und Zurückgezogenheit wählte. Er betrat den Weg der Mystik und zugleich begann er Schüler zu erziehen. Wie der Literatur zu entnehmen ist, benutzte Abu Said Abul-Khair auf seinen Sitzungen und bei seinen Ansprachen laufend Verse. Sie stammten aus eigener Dichtung oder von vorhergehenden Poeten. Mit der Poesie untermalte er seine Reden auf eine faszinierte Weise. Über 1500 Doppelverse werden ihm zugeschrieben, von denen aber viele von vorhergehenden Dichtern stammen. Abu Sa'id baute die Verse in den Text seiner Rede ein und zitierte sie aus dem Gedächtnis, um auf diese Weise seine Aussagen zu untermauern und seinen Schülern nahezubringen. Die Forscher, die sich mit seinen Werken beschäftigt haben, nennen ihn allesamt den ersten Mystikdichter Irans. Sie sagen, dass er überhaupt der erste Gnostiker ist, der seine Gedanken in Reime gekleidet hat. Daher sei er in dieser Hinsicht den beiden bekannten iranischen mystischen Dichtern Sana'i und Attar voranzustellen. Es ist sehr schwierig, in dem Gesamtwerk von Sheikh Abu Sa'id Abul Khair diejenigen Reime festzustellen, die von ihm selber stammen, und viele Forscher meinen sogar, dass es nur wenige sind. Dr. Muhammad Reza Shafi Kadekani, ein zeitgenössischer Wissenschaftler und Universitätsdozent, der die meiste Forschung über diesen namhaften iranischen Gnostiker betrieben hat, ist in diesem Zusammenhang der Meinung, dass mit Sicherheit einige Vierzeiler in dieser großen Menge von Gedichten von Abul Khair selber stammen und er aufgrund dieser Gedichte zu den großen Dichtern gezählt werden darf. Dr. Kadekani sagt, Abul Khair ist einer der bekanntesten Dichter der Farsi-Literaturgeschichte und der Begründer der mystischen Dichtung. Er hat die schönsten mystischen Vierzeiler verfasst und neben dem bekannten iranischen Dichter und Philosophen Khayyam die Vierzeiler-Dichtung Rubai vollendet. Zudem ist er einer der größten Lehrer für Rechtschaffenheit, Reinheit und freies Denken. Viele Kenner glauben, dass Abu Sa'id weniger ein Dichter war als vielmehr ein Freund der Dichtung. Gedichte gehörten fest zu seinem Leben und er hatte zahlreiche Gedichte im Gedächtnis. Aus einer Biografie, die einer seiner Enkel über ihn zusammenstellte, lässt sich schließen, dass er bereits im Alter von 5-6 Jahren seine Liebe zur Lyrik verspürte und diese Liebe bis ans Lebensende pflegte. Er nutzte die Poesie, um seinen Schülern mystische Inhalte zu vermitteln. Die Reime, die er benutzte, waren einfach und für alle verständlich. In dem Buch Asrar al-Tawhid, Geheimnisse der Einheit, eine Sammlung der Aussprüche und Erzählungen Sheikh Abul Sa'id Abul Khair, kommen zahlreiche solcher Gedichte vor. Sheikh Abul Sa'id werden außergewöhnliche Fähigkeiten und Dinge zugeschrieben. Dazu gehörte seine Fähigkeit, Gedanken zu lesen. Diese Fähigkeit ist vielen Sufis zu eigen und dies soll gemäß ihrer Überzeugung daran liegen, dass ihr Glauben stark ist. Es gibt viele Beispiele im Leben des Abu Sa'id Abul Khair über diese Begabung. Er muss schon als Kind erstaunlich intelligent gewesen sein. Später überraschte er seine Schüler damit, dass er ihre heimlichen Gedanken kannte. Er ist vor allem wegen dieser außergewöhnlichen Fähigkeit bekannt geworden. Dr. Shafi Kadekani sagt, das Gedankenlesen bildet den Schwerpunkt der außergewöhnlichen Kräfte, die Abu Sa'id Abul Khair zugeschrieben werden. Auf diesem Wege konnte er eine große Gruppe von Menschen und insbesondere die breite Masse davon überzeugen, dass er mit solchen wunderbaren Gaben gesegnet ist. Die breite Masse konnte sich nämlich schlecht vorstellen, dass ein heiliger Mann keine Wunder, welche doch eine besondere Gnade Gottes ist, aufweisen kann. Die Anhänger und Schüler von Sheikh Abu Sa'id Abul Khair kamen teilweise aus seiner Familie. Sie gingen einem Handwerk oder Gewerbe nach oder betrieben Handel und zugleich fühlten sie sich verpflichtet, die Regeln eines spirituell orientierten Lebens einzuhalten. Sheikh Abu Sa'id stellte 10 Regeln als Wegweiser für diejenigen auf, die den gnostischen Pfad antreten wollten. Diese 10 Regeln wählte er unter den 18 Regeln aus, an der er sich selber in den aufeinanderfolgenden Abschnitten seines mystischen Pfades gehalten hatte. Zu diesen Regeln gehörte: die Tür des Hauses für die Bedürftigen und Unterdrückten offen halten und in den freien Zeiten die Gebote der Religion studieren, asketische Übungen vornehmen und den anderen dienen. Im nächsten Teil erfahren Sie, liebe Hörerfreunde, noch mehr über diesen iranischen Mystiker.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Jamaluddin Minbari mit dem Titel Yode To. Das heißt, deine Erinnerung.
Thank you.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang. Ayatollah Khamenei hat das laufende Jahr 1401 unter das Motto Produktion, wissensbasiert und arbeitsplatzschaffend gestellt. Wir wollen uns nun näher anschauen, wie wissensbasierte Produktion und Wirtschaft definiert werden.
Thank you.
Mit dem Jahresmotto für 1401 sollen zwei Seiten der angestrebten Produktion hervorgehoben werden, nämlich, dass sie wissensbasiert sein und Arbeitsplätze schaffen soll. Ayatollah Khomeini sagte in seiner Neujahrsansprache, durch jede Produktion entstünden natürlich auch Arbeitsplätze. Aber einige Produktionen seien, obwohl sie große Investitionen erfordern, nicht so beschäftigungsintensiv wie andere. 1986 hat der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Paul Romer von der Stanford-Universität unterstrichen, dass im Gegensatz zu der neoklassischen Wirtschaftstheorie, laut der die Arbeitskraft und das Kapital die Schlüsselrolle bei der Produktion spielen, das Wissen als dritter Faktor eine wichtigere Rolle für weiterentwickelte Wirtschaftssysteme übernimmt. Romer bezeichnet das Wissen als ein Kapital und ist der Ansicht, dass eine nachhaltige, langfristige Entwicklung der Wirtschaft nur durch Zugrundelegen von Wissen möglich ist. Die wissensbasierte Wirtschaft ist auch als charakteristisches Merkmal für die vierte Epoche der Industrialisierung angeführt worden. Sie wird als Wirtschaft definiert, in der Wissen der Hauptfaktor für das Wirtschaftswachstum bildet. Es ist eine Wirtschaft, in der Wissen erworben, produziert und verbreitet, sowie effektiv für die wirtschaftliche Weiterentwicklung eingesetzt wird. Die wissensbasierte Wirtschaft setzt eine Gesellschaft mit Fertigkeiten und akademischer Ausbildung voraus, die Wissen hervorbringt und sie im Rahmen von Unternehmen einsetzen kann. Gemäß der Definition der OECD, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ist eine wissensbasierte Wirtschaft eine Wirtschaftsordnung, welche sich direkt auf die Produktion, die Verbreitung und die Nutzung von Wissen stützt. Laut Artikel 1 des 2010 vom iranischen Parlament verabschiedeten Gesetzes zur Unterstützung der wissensbasierten Unternehmen und Institute, der Kommerzialisierung, Innovationen und Erfindungen werden diejenigen Firmen und Institutionen als wissensbasiert bezeichnet, die in der Absicht gegründet werden, Wissenschaft und Vermögen gemeinsam zu aktivieren, die wissensbasierte wirtschaftliche Weiterentwicklung zu fördern, wissenschaftliche und wirtschaftliche Ziele zu verwirklichen, Forschungsresultate zu vermarkten und eine höhere Technologie und größere Wertschöpfung zu erzielen. Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khomeini hat in seiner diesjährigen Neujahrsansprache im März 2022 den Begriff der wissensbasierten Wirtschaft wie folgt der Allgemeinheit nahegebracht. Mit wissensbasierter Wirtschaft ist gemeint, dass man die Produktion aus wissenschaftlicher und technologischer Sicht betrachtet und dadurch eine Verminderung der Produktionskosten und eine Verbesserung der Nutzung und der Qualität der Produkte erreicht und die Produkte auf den Weltmärkten konkurrenzfähig werden, sowie der inländische Endpreis gesenkt werden kann. Insgesamt gesehen besteht die Tätigkeit von wissensbasierten Unternehmen darin, dass sie den Inhalt von wissenschaftlichen Referaten und theoretischem Wissen in Technologie umwandeln. Das nächste Glied ist dann die Umwandlung der Technologie in Innovationen. Die Zentren für Innovationen sollen untersuchen, was sich aus der vorhandenen Technologie an Neuentwicklungen hervorbringen lässt. In Wahrheit soll der Einsatz von Wissen in der wissensbasierten Wirtschaft der Erzeugung von neuen Waren und Dienstleistungen dienen. Eine wissensbasierte Wirtschaft beinhaltet einen hohen Anteil von spezialisierten Facharbeitern in der lokalen Wirtschaft bzw. der nationalen oder internationalen Wirtschaft. In einer solchen Wirtschaft erfordern die meisten Tätigkeiten spezielle Fertigkeiten. Das eigentliche Kapitel der Arbeitskräfte ist in dieser Wirtschaft das Wissen. Viele der Arbeitstätigkeiten im Rahmen dieser Wirtschaft erfordern Wissen, damit neue Kenntnisse gewonnen und neue Ideen entwickelt werden können. Eine wissensbasierte Wirtschaft ist also keine Wirtschaft, in der ausschließlich hohe Technologie verwendet wird, sondern eine Wirtschaft, in deren Rahmen jede Art von Gewerbe, Arbeit und industrieller Tätigkeit entsprechend ihrer Erfordernisse die Verbreitung und Anwendung von Wissen nutzen muss, um ihre Ziele zu erreichen. Die wissensbasierte Wirtschaft ist also das Resultat der Anwendung von Wissen und der wissensorientierten Bereiche zur Steigerung der Nutzung aller wirtschaftlichen Sektoren durch Innovation. In der wissensbasierten Wirtschaft erfolgt eine effektive Nutzung des Wissenspotenzials aller Teilnehmer am Wirtschaftswesen, nämlich das Wissen der einzelnen Personen, der Agenturen und des Staates. Der Austausch zwischen diesen Größen hinsichtlich wirtschaftlicher Aktivitäten und Innovationen im Bereich von Produktionsprozessen, Erzeugnissen und Dienstleistungen spielt dabei ebenso eine konstruktive Rolle. In einer solchen Wirtschaft ist die Innovation der wichtigste Faktor für die Funktionsfähigkeit der Wirtschaft und Steigerung der Wertschöpfung wirtschaftlicher Tätigkeiten in Industrie und Technologie. Die Steigerung des Mehrwertes und der Leistung muss mit der Zeit in Form der Konkurrenzfähigkeit in allen Bereichen spürbar werden. In Wahrheit ist Innovation der Hauptfaktor für die Steigerung der Wertschöpfung und das Erzielen von Konkurrenzfähigkeit, und zwar unabhängig von der technischen Ebene der Tätigkeiten. Denn auch Innovationen, die nichts mit Technologie zu tun haben, steigern den in der Wirtschaft erzielten Mehrwert und die Konkurrenzfähigkeit. Innovationen sind daher auch ein typisches Merkmal für eine wissensbasierte Wirtschaft. Die Hauptpfeiler einer solchen Wirtschaft bilden gemäß der APEC, Asiatisch-Pazifische Wirtschaftskooperation, folgende vier Größen: das Innovationssystem, die Weiterentwicklung der menschlichen Kräfte, die Infrastrukturen der Informatik und Kommunikation und die Gewerbe- und Arbeitsumwelt. Der Exekutivausschuss der APEC bezeichnet die Verbreitung und die Wirtschaftlichkeit des Wissens als Hauptimpulse für das Wirtschaftswachstum, die Schaffung von Vermögen und von Arbeitsplätzen auf allen Produktionsebenen, und daher können auch laut dieser Definition alle Sektoren der Wirtschaft auf Wissen basieren. Eine Wirtschaft ist nicht unbedingt bereits wissensbasiert, wenn sie aus mehreren Industriezweigen besteht, die sich zur Erreichung von Wirtschaftswachstum und der Vermögensgewinnung auf hohe Technologie stützen. In einer wissensbasierten Wirtschaft sind nämlich alle Bereiche auf Wissen angewiesen, und das Wissen, das in dieser Wirtschaft erforderlich wird, geht weit über technisches Wissen hinaus und schließt auch Wissen über Kultur, Gesellschaft und Management mit ein. Die Weltbank, welche zu den ersten Einrichtungen gehört, die den Begriff der wissensbasierten Wirtschaft zu verbreiten begonnen haben, hat seit 1998 in mehreren Berichten die Begrifflichkeit der wissensbasierten Wirtschaft und die Politik, Pläne und Errungenschaften der verschiedenen Länder hinsichtlich der Herstellung einer wissensbasierten Wirtschaft behandelt. Aus der Sicht der Weltbank hat die Rolle des Wissens für Wachstum und Wirtschaftsentwicklung im Vergleich zu früher enorm an Bedeutung gewonnen. Die wissensbasierte Wirtschaft lässt sich als Wirtschaft definieren, in der Produktion, Verbreitung und Nutzung des Wissens als die wichtigsten Impulse für das Wachstum und die Vermögensbildung und die Beschäftigung in allen Industriezweigen bilden. Es liegt auf der Hand, dass Forschung alleine noch nicht zur Entwicklung führt. Vielmehr sind für die Entwicklung die Produktion von Industriegütern, die Verbesserung von Methoden und die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Industrieeinheiten und die Gesellschaft nötig. In modernen Wirtschaftssystemen besteht die Arbeitskraft zu 60% aus Mitarbeitern, die Wissen besitzen. Das können Designer und Architekten, Forscher, Ingenieure, Lehrer und Analytiker sein. Diejenigen Industriestaaten und weiterentwickelten Länder haben diese Stufe erreicht, die in eine neue Phase der auf Wissen gestützten Wirtschaft übergegangen sind. Zum Schluss noch einige wichtige Merkmale für eine wissensbasierte Wirtschaft. Streben nach innovativen Tätigkeiten durch Anziehung von Elitekräften mit akademischer Ausbildung. Gezielte Arbeitsplatzschaffung für Universitätsabsolventen. Das Potenzial dieser Unternehmen für die Arbeitsplatzschaffung ist so hoch, dass einige Wirtschaftsexperten die Arbeitsmöglichkeiten in den wissensbasierten Unternehmen im Inland auf 3 Millionen einschätzen. Produktion von neuen Erzeugnissen, Reduzierung der Produktionskosten. Wenn Wissen Einzug in die Produktion findet, werden die Produktionskosten gesenkt und es wird die Vergeudung von finanziellen Mitteln verhindert. In Wahrheit wird bei einer wissensbasierten Wirtschaft auch sparsamer mit Rohstoff und Energie umgegangen und es können Finanzmittel in Form von Devisen und Landeswährung eingespart werden. Verbesserung des Nutzens. Durch wissensbasierte Tätigkeiten werden Produkte erzeugt, die nicht nur kreativer und moderner sind, sondern auch eine bessere Qualität aufweisen. Die Konkurrenzfähigkeit der Produkte im Inland und auf den Weltmärkten wird gesteigert. Liebe Hörerfreunde, damit hoffen wir eine Vorstellung von dem Begriff wissensbasierte Produktion bzw. wissensbasierte Wirtschaft, der öfters in den Nachrichten vorkommt, gegeben zu haben. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.